Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Mit Katja Bigalke herzlich willkommen. Ja, und weil wir uns gerade ja zumindest in diesem Teil der Welt auf den dunkelsten Tag des Jahres zubewegen, lassen wir es heute für Sie mal richtig leuchten und funkeln. Glitzer, Glitter, Glamour lautet die Überschrift dieser vorweihnachtlichen Echtzeitausgabe, die sich Max Appenroth, Kandidat für Mr. Gay Germany, sehr glamourös in Schale wirft, an Sternen und New Yorker Kaufhausfassaden vorbeiführt und überhaupt über alles ganz viel Glitter streut und das sogar ganz nachhaltig. Es strahlt also aus vier verschiedenen Perspektiven hier schon mal im Schnelldurchlauf.
Ein bisschen Glitzer, Glitzer.
Glitzern. Im Licht immer wieder in kleinen, aber kräftigen silbrigen Funken vielfältig aufblitzen.
Diese Weihnachtsdeko hebt die Stimmung der Leute. Viele sind seit 2 Jahren niedergeschlagen und es wird nicht wirklich besser mit der Pandemie.
Goldenes, flüssiges Glitzer.
Wir haben darauf Wert gelegt, dass diese drei Bestandteile eben komplett natürlich sind.
Ich hatte immer schon diese Faszination in mir, erstmal in den Weltraum zu reisen, die funkelnden Sterne als Kind natürlich.
Meine Kampagne, die ich für diesen Contest ins Leben gerufen habe, nennt sich Proud to be Alive. Es wird dann auch wieder so eine kleine Mischung aus einem klassischen Anzug und schillernden Silberpailletten.
In der Echtzeit glitzert und funkelt es heute, passend zur Jahreszeit, in der viele Städte auf der Welt ja regelrecht versinken in so einem weihnachtlichen Lichtermeer. Besonders glamourös leuchtet es aber natürlich in New York, eine Stadt, die auch sonst nicht gerade bescheiden auftritt. Weihnachten ist hier Partytime, auch für die Augen. Und dem kann sich auch unsere Korrespondentin Antje Passenheim nicht entziehen. Wie ist das denn, Frau Passenheim? Springt angesichts dieser Wahnsinns-Weihnachtsdeko in der Stadt tatsächlich irgendwann so etwas wie ein Funke über, so wie man das vielleicht auch aus so kitschigen Filmromanzen kennt?
Das ist in der Realität sogar noch viel, viel besser als im Hollywood-Film. New York ist ja sowieso, Sie haben es gesagt, die Stadt des Blink-Blink, aber ganz besonders zur Weihnachtszeit. Es ist ein einziger Leuchtkörper und das strahlt auf alle Menschen ab, die es erleben, die in dieser Stadt leben. Jemand sagte letztens, The Jazz of New York ist das und auf mich wirkt das auch so. Es erzeugt eine ganz eigene Stimmung, die ich bisher in keiner anderen Stadt so erlebt habe, so massiv erlebt habe. Stellen Sie sich mal vor, bei Galeria Karstadt Kaufhof oder im KDW, da werden die leuchtenden Schaufenster abends enthüllt und das würde sich so anhören.
Okay, city is ready. All right, here we go. 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
unvorstellbar, oder ist das? Also es hört sich an wie Silvester. Das ist auf der Fifth Avenue in Midtown Manhattan. So hört sich das nämlich an, wenn das Luxuskaufhaus Bergdorf Goodman zur Weihnachtszeit seine kunstvoll drapierten Fenster enthüllt. Und das ist jedes Jahr so eine Riesenshow, wenn die großen New Yorker Läden ihre Weihnachtsdeko zeigen. Und die Menschen, die freuen sich drauf, die tragen sich das im Kalender ein. Und in diesem Jahr ganz besonders, sagt diese Frau.
I think being around the Christmas decorations.
Diese Weihnachtsdeko hebt die Stimmung der Leute. Viele sind seit 2 Jahren niedergeschlagen und es wird nicht wirklich besser mit der Pandemie. Dies hier ist eine Flucht, ein Blick in eine hellere Zukunft.
And this is an escape, looking towards a brighter future.
Jetzt könnte man natürlich einwenden, das ist aber doch alles eigentlich nur Kommerz. Lassen sich denn die Leute wirklich von so einem Werbelicht einfangen? Gehört das nicht einfach nur ganz schlicht zum Christmas-Shopping dazu, um die Leute dann auch in die Läden zu locken?
Darum geht es eben nicht nur. Und da müssen wir hier wirklich mal mit einem Klischee aufräumen. Das ist Kunst, das ist Fantasie. Diese blinkenden Schaufenster, die gehören zu New York wie Lady Liberty oder wie das Empire State Building, das ja auch übrigens immer so wunderbar leuchtet. Die Schaufenster, das sind richtige Showbühnen. Das sagt auch Cheryl Bellman. Die hat ein Buch über sie geschrieben.
Sie sind entzückend. Sie sind nicht da, um für Klamotten oder irgendetwas zu werben. Sie sind nur da, um Touristen und alle anderen zu erfreuen. Sie sind eine New Yorker Spezialität, die jedes Jahr da ist. Egal, was in der Welt passiert, die Fenster sind eine Attraktion.
Und auch Cheryl Bellman sagt, gerade nach der dunklen ersten Zeit der Pandemie sehen sich die New Yorker nach dem Licht. Und die großen Ladeninhaber, die geben ihnen das Licht und die sagen damit Danke.
They start
Sie fangen damit am 1. Januar an, um die Fenster für die nächste Weihnachtszeit zu planen. Das ist ein Geschenk der großen Läden an die Stadt.
Über Geld wird dabei natürlich nicht gesprochen, darüber schweigen die Läden ganz vornehm, über den Energieverbrauch übrigens auch. Und sie wissen natürlich, dass das auch Besucher anlockt, wie diesen Mann hier.
How I feel about the Christmas decoration. I feel really good.
Ich mag diese Weihnachtsdeko und finde es gut, wie viel Energie die Stadt da reinsteckt, um die Magie um uns herum zu erzeugen. Übrigens bin ich von weit her angereist, um meiner Familie die dekorierte Stadt zu zeigen.
Also auf jeden Fall ein Magnet. Was zeigen denn diese Läden in ihren Fenstern?
Das sind oft Motive aus Märchen, aus Kinderbüchern oder Motive aus einem Kinderfilm, Santas, Weihnachtselfen, Tiere, ein wenig Disneyland auch, Frozen zum Beispiel. Es gibt keine Angst davor, kitschig zu sein. Die Attraktion in jedem Jahr, das ist vor allem die große Lightshow an der Fassade des Kaufhauses Saks Fifth Avenue. Also den ganzen Block lang und weiter staunen sich da jeden Abend die Zuschauer. Und nicht nur Kinder haben glänzende Augen. Diese Frau hier, die war zu Tränen gerührt und sie liebt das.
Oh my gosh, I'm moved to tears. I'm moved to tears. I'm just in love with it.
Und eine andere, die fühlt sich an ihre Kindheit erinnert, als sie sich vor den Fenstern damals die Nasen platt gedrückt haben, sagt sie.
Als Kind haben wir die Kaufhäuser bestaunt und gerufen, oh boy, oh boy. Und ich fühle das immer noch.
Ich finde diese Schaufenster schön und nach Covid sehen sie dieses Jahr einfach größer und strahlender aus. Einfach wunderschön. Sie heben die Stimmung. Die Weihnachtszeit ist für viele Menschen auch eine schwere Zeit und sie freuen sich an den Lichtern, dem Geblinke, der Dekoration. Das ist toll.
Das ist also so eine ziemlich emotionale Sache, diese Weihnachtslichter in New York. Also viel mehr durchaus als nur so ein Konsumtrick, als den wir das ja hier von Deutschland aus immer so gerne abtun.
Ja, genau. Und das kann ich auch von mir selber sagen. Und ich kann das bestätigen. Alle Leute, die ich unterwegs gefragt habe, die haben das gesagt.
Die Weihnachtsdeko macht mich froh. Das ist wirklich die magische Zeit des Jahres. Viele Leute berührt sie, weil sie sich an ihre Kindheit und ihre Eltern erinnern. Und sie sehen neue Erinnerungen in ihren Kindern.
Grundsätzlich finde ich persönlich es schön, dass erwachsene Amerikaner mit solcher kindlichen Freude viel unverkrampfter umgehen als wir, dass sie keine Angst haben vor Verkitschtheit, vor Übertriebenheit und dass sie dadurch viel mehr Chancen haben, sich zu freuen an solchen Dingen. Das Licht spielt natürlich eine große Rolle für die Psyche der Menschen, gerade hier in dieser Hochhauswüste, das sagt auch diese Frau.
Die Lichter wirken sich auf die Menschen aus. Sie sind hell und glitzernd und geben ihnen Hoffnung. Das allein reicht manchmal, um Menschen aufzurichten.
Und ein ganz bekanntes Beispiel, das leuchtet direkt gegenüber von Saks, der Rockstar unter den Weihnachtsbäumen der Rockefeller Christmas Tree. 50.000 LED-Leuchten, die ganz ausgetüftelt, komponiert vor sich hinblinken und ganz obendrauf ein 400 Kilo schwerer Stern aus 3 Millionen Swarovski-Kristallen. Und seine Geschichte, die passt nämlich genau zu unserem Thema. Denn der erste Weihnachtsbaum am Rockefeller Center, der wurde 1931 von den Bauarbeitern aufgestellt, die diesen großen Gebäudekomplex aufgebaut haben. Der war ja bisher der größte private Gebäudekomplex, den es gab oder den es geben sollte damals. Und zwar war das auf dem Höhepunkt der großen Depression, der großen Wirtschaftskrise, als es rundherum bergab ging und als es gar nicht so viel zu blinken gab. Und die Arbeiter haben dann das Geld zusammengeschmissen, um diesen Baum zu kaufen und um ihn dort für alle Leute zu erleuchten, als Zeichen der Hoffnung. Und das ist ja eigentlich bis heute. Und die ganzen Lichter von New York, denke ich, heute vielleicht mehr denn je.
Das ist aber auch eine total berührende Geschichte, ne, mit dem Rockefeller Center. Und ehrlich gesagt, also ich kann das schon verstehen. Ich liebe diese Lichter und dieses Leuchten zur Weihnachtszeit auch sehr. Und dass das die Stimmung hebt in diesem grau-nassen Dezember, gerade in Jahren wie diesen. Also ich wäre jetzt gerade auch gerne in New York. Vielen Dank, Antje Passenheim, dass Sie uns wenigstens mündlich an diesem Zauber haben teilhaben lassen.
Ja, ich schicke Ihnen ein Lichtlein rüber und wünsche Ihnen frohe Weihnachten.
Danke, das wünsche ich Ihnen auch. Früher war mehr Lametta. Das kann man eigentlich nicht mehr wirklich behaupten. Glitzer taucht ja inzwischen wirklich ständig und überall auf. In Clubs, auf Festivals, bei Konzerten und auch im Alltag ist Glitzer im Make-up inzwischen keine Ausnahme mehr. Manche Menschen würden sogar so weit gehen und sagen, Glitzer gehört zu meiner Identität. Auch Annabelle Brockhuis tut das, fragt sich aber, ob das Ganze nicht auch ein bisschen nachhaltiger geht.
Silbernes Glitzer in der Tube. Goldenes, flüssiges Glitzer.
Ich habe eine Glitzerkiste, seit ich 6 Jahre alt bin.
Glitzerwimperntusche, Glitzerlidschatten.
Seitdem bin ich im Karnevalsverein. Ich habe getanzt, gesungen und trage immer noch Uniform. Glitzer ist für mich ein Ritual, mich auf den Auftritt vorzubereiten. Mein Glitzer-Ich ist mein Bühnen-Ich. Und nicht nur meins.
Glitzer, habe ich immer so das Gefühl, verleiht meinen Augen ein bisschen mehr Strahlkraft.
Ich denke, dass dieses Gesamtpaket mit der Uniform, mit dem Glitzer besonders ist und definitiv ein anderes Gefühl als sonst.
Genau, ich fühle mich einfach wie eine andere Person.
Oh, ich glaube fest daran, dass uns Glitzer retten kann. Wir verschönern diese Welt, Glitzer für alle.
Danielle Green betrachtet Glitzer objektiver, als interessanten Forschungsgegenstand. Studien über Glitzer gäbe es wenig. Green beschreibt Glitzer als ein sechseckiges Mikroplastik-Sandwich.
It's kind of like a microplastic sandwich. You've got this
PET ist der Hauptbestandteil. Eine Schicht aus Aluminium oder Titanoxid sorgt für den Glanz, eine andere Schicht für die Farbe. Acryl hält alles zusammen, wie Frischhaltefolie. Als Ökologin und Privatdozentin an der britischen Anglia Ruskin Universität erforscht Danielle Green, wie sich Glitzer auf unsere Umwelt auswirkt. Glitzer rieselt zu Boden oder findet beim Gesichtwaschen seinen Weg in die Welt. Ein kleines Partikel, zu klein, um herausgefiltert zu werden und schließlich im Grundwasser oder Gewässern landen kann. Hier baut sich das Mikroplastik-Sandwich nur ganz langsam ab.
It's gonna last for a long time.
Mein Karnevalsglitzer wird Teil eines schädlichen Kreislaufs. Um den Kreislauf zu durchbrechen, hat eine neuseeländische Umweltanthropologin 2017 ein Verbot von Glitzer gefordert und machte damit weltweit Schlagzeilen. Danielle Green dagegen überzeugt ein Glitzerverbot nicht. Schließlich gehöre er für manche zur Identität.
It is part of a lot of people's identity wearing glitter. So I'm not one of the scientists that says to ban it, by the way.
Für Maxence vom Kölner Startup Birkenspanner ist Glitzer Teil Identität, Teil Arbeitskleidung.
Wenn wir morgens ins Büro kommen, dann schminken wir.
Maxence und Tim hatten 2017 die Idee, Festivals nachhaltiger zu gestalten. Und dazu gehöre auch Glitzer, der gerade bei Festivals in großen Mengen in die Umwelt gelangt.
Wir haben darauf Wert gelegt, dass diese 3 Bestandteile eben komplett natürlich sind. Und zwar haben wir als Basis eine Zellulose-Schicht. Das Bindemittel ist Shellac und das, was das Ganze zum Glitzern bringt, sind verschiedene Mineralien, die dann für die Farbe auch entscheidend sind.
Das Glitzer-Sandwich wurde vom TÜV Austria als biologisch abbaubar in einer natürlichen Süßwasserumgebung zertifiziert. Allerdings ist Bioglitzer nicht gleich Bioglitzer, erklärt Maxence. Danielle Green nimmt an, dass auch Bioglitzer in hoher Konzentration schädlich sein kann, wenn er zum Beispiel auf Festivals in großen Mengen geworfen wird. Dazu haben sie und ihr Team verschiedene Glitzerarten in nachgebauten Süßwasserlebensräumen getestet. Das Ergebnis: Nach 5 Wochen waren die Wurzeln bestimmter Pflanzen nur noch halb so lang. Es gab 3-mal weniger Pflanzenplankton, egal ob Plastik oder Bioglitzer.
I think it's the additional sandwich layers that are causing a problem.
Green vermutet, bei dem Abbau von Bioglitzer werden Stoffe freigesetzt, die der Umwelt schaden. Um welche Stoffe es sich dabei handelt, erforscht sie gerade. Muss ich in der Zwischenzeit ganz auf Glitzer verzichten? Nein, Ein bisschen Glitzer-Make-up ist aus Sicht der Ökologin kein Problem, egal ob bio oder nicht.
Was für ein Glück für Annabel Brockhuis, aber auch für alle anderen, für die ein Leben ohne Glitzer eindeutig zu trübe ist.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Ich bin einem Engel begegnet und so reich geworden. Ich kenne die Rituale.
Man muss bestimmte Umstände schaffen. Zeit, Personen, Gerüche, Environment.
Geld ist eine mentale Sache.
Geld ist Bewusstsein.
Ich kann mit der Dimension des Geldes kommunizieren. Ich habe meine 500.000 gewonnen. Das ist unverständlich für dich. Es ist außerhalb deiner Auffassungsgabe. Dann schaute mir der Engel tief in die Augen.
Diese 500.000 wird dich zu einem interessanteren Menschen machen.
Das ist eine Lüge. Ich lebe einfach von meinem Vermögen.
Well, ich bin nicht süß, honey.
Non? Oui, naturellement, du bist süß, oui, oui.
Well, darling, well, ich bin das Gegenteil von süß, honey. Ich habe eine Haut aus Titan, well, darling, well, und darunter schlägt ein Herz aus Eisen, honey, well.
Non, tut es nicht.
Das tut es, honey, well, darling, und meine Seele, honey, well, meine Seele liegt auf dem Grunde des Salzsees von Salt Lake City, darling, begraben, honey.
Oh, du kannst so süß sein, mon amour.
Well.
Und du, findest du mich nicht auch süß, no?
Well, honey, du bist so süß wie der erste Frühlingstag in den Rocky Mountains, darling. Süß wie die Schneeschmelze in den Wäldern von Alaska, honey. Well, darling, das bist du, well.
Du bist süß, mon amour.
Hallo? Hallo, Miss? Aha, geht schon, du. Aha.
Das ist jetzt Barbaritas richtiger Vater, Gator.
Aha, toller Kerl.
Der findet es zu gefährlich, dass Barbarita zu Rodolfo fahren will, um das Baby zu holen.
Aber was soll sie denn sonst tun?
Hallo?
Wer glitzert, hat oft Lust auf ein bisschen Glamour, auf jeden Fall aber Lust auf Aufmerksamkeit. Und zuweilen hat das auch eine gesellschaftspolitische Dimension, wie bei dem Transgender-Aktivisten Max Appenroth, der heute Abend beim Finale von Mr. Gay Germany in Köln mitmachen wird. Was auch insofern eine Premiere ist, als dass es das erste Mal sein wird, dass beim Wettbewerb eine Transperson dabei ist. Mandy Schielke hat mit ihm gesprochen.
Grundsätzlich würde ich sagen, bin ich von, wie ich wahrgenommen werde, schon eine gut aussehende Person. Ich trage einen Vollbart, ich habe einen breiten, muskulösen Körper. Und das ist schon, dass die Leute mich dann prinzipiell erstmal in die männliche Kategorie stecken. Aber auf der anderen Seite ist eben auch die ganze Art und Weise, wie ich mich gebe, wie ich mich bewege. Das gehört ja auch mit dazu. Ich meine, das kann man jetzt im Radio leider nicht sehen. Oder auch, dass ich gerne zum Beispiel mir die Nägel lackiere oder auch irgendwie mal ein leichtes Augen-Make-up auflege. Und ich finde es schön. Ich finde es schön, irgendwie Farbe ins Leben zu bringen.
Max Appenroth ist 35 Jahre alt und will gewinnen. Und dabei geht es bei der Wahl zum Mr. Gay Germany inzwischen gar nicht mehr nur ums Aussehen. Alle, die mitmachen, haben auch eine inhaltliche Kampagne, müssen Interviews führen oder in einer sogenannten TikTok-Challenge beweisen, wie sie ihre Anliegen rüberbringen.
Also meine Kampagne, die ich speziell für diesen Contest ins Leben gerufen habe, nennt sich Proud to be Alive. Und ich möchte mit dieser Kampagne auf die hohe Suizidrate unter queeren Jugendlichen und jungen Erwachsenen aufmerksam machen, weil das leider ein wahnsinnig schwieriges Thema auch für unsere Community ist. Unter Jugendlichen ist die Todesursache Nummer 1 in Deutschland Suizid. Das wissen viele Menschen nicht. Und das ist einfach nochmal viel höher tatsächlich auch bei Personen, die sich jetzt entweder als lesbisch, schwul, bi, trans oder inter identifizieren.
Max Appenroth ist in einem weiblichen Körper geboren und hat vor 12 Jahren mit einer Hormontherapie mit der Transition begonnen. Nun, sagt Max es selbst, ist er weder Mann noch Frau. Binäres Denken stellt Max in Frage und doch macht er mit bei Mr. Gay Germany. Wie passt das eigentlich zusammen?
Ich fühle mich irgendwo auf dem männlichen Spektrum tatsächlich ganz wohl, aber ich sage halt auch immer, ich bin einfach deutlich mehr als nur Mann. Und darum geht es mir eben auch, das zu zeigen und zu repräsentieren, wie vielfältig eben auch Männlichkeit sein kann, als aber eben auch, wie vielfältig und facettenreich die schwule Community ist. Also, dass diese eben nicht nur aus Männern besteht, die auch als solche geboren wurden, sprich aus Cis-Männern, sondern eben, dass wir als Trans-Personen schon immer Teil dieser Community waren und auch das, was wir erreicht haben, wo wir heute stehen, auch in Deutschland, einfach maßgeblich mitgeprägt haben.
Max Appenroth ist in Süddeutschland aufgewachsen mit einem großen Bruder, hat ursprünglich eine Tischlerlehre gemacht, später soziale Arbeit studiert.
Ich war permanent auf der Suche, ich war unruhig, ich war irgendwie so ein bisschen rastlos, bis ich irgendwann festgestellt habe, ich suche nicht tatsächlich nach etwas, sondern ich suche mehr oder weniger nach mir.
Max hat inzwischen eine eigene Familie, eine Patchwork-Konstellation mit Mann, Kind und den beiden Müttern des Mädchens. Nicht am gleichen Ort, aber doch zusammen. Max berät Firmen zu Fragen von Diversität, arbeitet an seiner Dissertation und veröffentlicht demnächst ein Kinderbuch. Auch darin geht es um die Wahrnehmung von Transidentitäten aus der Sicht eines Kindes. Max hat schon viel erreicht, für eine Beratungshotline zur Suizidprävention beispielsweise 30.000 Euro Spenden eingesammelt. Und doch bleibt die Wahl zum Mr. Gay Germany eben auch ein Schönheitswettbewerb. Heute Abend nun muss der glamouröse Teil des Contests absolviert werden. Ein Auftritt auf dem roten Teppich in Köln.
Und da sollen wir uns jetzt halt quasi ein Outfit überlegen und das dann eben auf diesem Laufsteg dann auch präsentieren. Und da bin ich auch schon mal gespannt. Ich habe schon ein paar Ideen im Kopf und es wird dann auch wieder tatsächlich so eine kleine Mischung aus einem klassischen Anzug und schillernden Silberpailletten.
Auch bei der Mr. Gay Germany Wahl wird es also leuchten und glitzern. Wer der diesjährige Finalist wird, das wissen wir heute Abend. Glitzer, Glitter, Glamour ist ja das Thema dieser Sendung und meine These, warum wir Glitzer und Glitter ja so besonders lieben, ist, dass uns dieses Funkeln winziger Partikel irgendwie an den Sternenhimmel erinnert. Das Blinken in der Ferne, das hat ja etwas Fantastisches, Mysteriöses, vielleicht auch Vielversprechendes und sich mit dieser Sehnsuchtsaura umgeben zu wollen, das ist ja durchaus nachvollziehbar. Die Frage ist natürlich, wie mache ich das? Die einen tragen sich den Glitzer auf die Haut oder hängen ihn in den Baum. Andere wollen hin zu den Sternen. Und das waren in der Geschichte der Raumfahrt vor allem Männer. Nur 10% der Astronauten waren bislang weiblich. Und dieses Geschlechterverhältnis mal aufzurütteln, das hat sich die privat finanzierte Initiative Die Astronautin auf die Fahnen geschrieben. Im Moment bildet sie 2 Frauen aus, die im nächsten Jahr 10 Tage auf der internationalen Raumstation ISS verbringen sollen. Und eine von beiden ist Susanna Randall. Und mit ihr bin ich jetzt verbunden. Guten Tag.
Hallo.
Wie hat sich das denn bei Ihnen überhaupt ergeben, dass Sie A, ins All fliegen wollten und dass Sie diese Faszination für das All hatten? Hat sich die vielleicht auch verändert über die Jahre bei Ihnen, diese Art von Faszination?
Ja, also ich hatte immer schon diese Faszination in mir. Also da war immer schon die Faszination, erstmal in den Weltraum zu reisen, ganz klar. Aber auch einfach der Weltraum, dieses ganze Konzept hat mich schon immer fasziniert. Und was ich daran besonders spannend finde, klar, die funkelnden Sterne als Kind natürlich, das hat sich jetzt im Laufe der Zeit ein bisschen gewandelt, auch wenn ich mir immer noch gerne den Sternenhimmel anschaue. Aber was mich wirklich fasziniert daran, ist wirklich dieses Unvorstellbare, dieses Transzendente. Also wenn wir zu den Sternen schauen, dann schauen wir ja wirklich in die Vergangenheit. Wir schauen in die Ferne, in die Vergangenheit. Und einfach diese ganzen Distanzen im Universum, diese Zeitspanne im Universum, wir reden da von Milliarden von Jahren, Milliarden von Kilometern. Die sind einfach so unwirklich und nichts auf der Welt wirklich zu vergleichen. Und das fasziniert mich bis heute noch.
Das ist ja nicht ganz einfach, ins All zu kommen. Es gibt sehr, sehr harte Auswahlverfahren. Wie bereitet man sich da vor, beziehungsweise wie bereiten Sie sich im Moment auf so eine mögliche Zeit im All vor?
Also wenn man natürlich voll arbeiten möchte, Experimente ausführen möchte, vielleicht auch Reparaturen im All ausführen möchte, dann braucht man ein langes Training. Und das geht dann über mehrere Jahre. Und was wir jetzt gemacht haben, wir haben ein paar Parabeln geflogen, da kann man die Schwerelosigkeit erleben. Wir waren im Tauchbecken, wir waren in der Höhle, haben dort ein Isolationstraining gemacht. Wir haben einen Flugschein gemacht und dann natürlich noch ganz, ganz, ganz viel Theorie. Also das wird immer gerne vergessen. Die Leute meinen, ich renne von einem Survival-Training zum nächsten, aber es gehört eben auch ganz, ganz viel Theorie dazu. Und natürlich auch zu lernen, die Experimente, die wir da oben durchführen wollen, auch auszuführen.
Apropos Survival-Training, das klingt in der Tat ein bisschen so. Sie haben in dieser Höhle, wenn ich das richtig verstanden habe, mehr als 5 Tage verbracht. Warum macht man sowas und wie hat sich das für Sie angefühlt?
Also ich glaube, es ging vor allen Dingen darum, sich selbst besser kennenzulernen. Und darum geht es bei den meisten dieser Trainings. In der Höhle ging es eben darum, dass wir sehen, wie es ist, zum einen vollkommen abgeschlossen von der Außenwelt zu sein. Also wir hatten keinen Kontakt nach außen. Und zum anderen unter erschwerten physischen Bedingungen. Also es war nass, kalt, dunkel. trotzdem noch mit einer kleinen Gruppe von Mitstreitern und Mitstreiterinnen gut drauf zu bleiben und aber auch konzentriert zu arbeiten. Also wir waren in der Höhle und haben dort wirklich eine Mission simuliert. Das heißt, wir haben dann auch Experimente ausgeführt und da ging es wirklich einfach darum zu sehen, was macht das eigentlich mit einem? Wenn man so abgeschirmt ist von der Außenwelt, wenn die Bedingungen schwierig sind, kann man dann trotzdem noch arbeiten? Wie verhält man sich? Und das war sehr, sehr spannend.
Ziel dieses Projekts, die Astronautin, ist es ja, die Wissenschaft natürlich auch zu beschleunigen, voranzubringen. Explizit auch die medizinische Forschung. Die ist ja im All, auch wegen des ungleichen Geschlechterverhältnisses da vor Ort, vor allem bislang dem männlichen Körper gewidmet. Erstmal die Frage, was ist das überhaupt für eine medizinische Forschung, die da im All stattfindet und inwiefern sind diese Erkenntnisse für uns Menschen auf der Erde überhaupt relevant, also für Frauen wie für Männer?
Ja, also es wird alles möglich gemacht in wissenschaftlicher Forschung. Natürlich gibt es viele Experimente dazu, wie verhält sich der Körper in Schwerelosigkeit, wie kann man den Körper auch in längeren Phasen der Schwerelosigkeit vor dem Verfall sozusagen schützen. Das ist der eine Teil, aber der andere Teil analysiert auch Prozesse, die man in der Schwerelosigkeit sehr viel besser beobachten kann. Es gibt bestimmte Zellkulturen, die kann man in der Schwerelosigkeit sehr viel effektiver züchten. Und an denen kann man zum Beispiel Krebsmedikamente testen. Das ist wirklich Grundlagenforschung, bei der dann auch Prozesse, die es auf der Erde gibt, wie zum Beispiel auch Osteoporose, kann man in der Schwerelosigkeit im Zeitraffer sozusagen beobachten. Also wo diese Prozesse dann beobachtet werden und auch gezielt dann Therapien getestet werden können.
Ah, interessant. Woran liegt das denn, dass bisher so wenig Frauen im Weltall waren? Ist das so ein klassisches patriarchales Denken, was dahinter steckt, oder hat das andere Gründe?
Also ich denke, in den Anfängen der Raumfahrt war das tatsächlich so. Also in den 70er Jahren war ja auch die NASA, das mussten alles Testpiloten sein, Militärpiloten, und das waren eben alles Männer. Also wurden Frauen von vornherein aufgrund der Kriterien einfach schon komplett ausgeschlossen. Das hat sich dann zumindest in den USA in den 80er Jahren langsam gewandelt. Da flogen dann auch die ersten amerikanischen Frauen ins Weltall. Aber es ist natürlich nach wie vor so, dass wenn eben die Astronauten und Astronautinnen aus diesen Sparten, Piloten und Wissenschaftler, Naturwissenschaftlerinnen kommen, dass da einfach ein größerer Pool auch an Männern vorhanden ist, weil Frauen in diesen Bereichen einfach total unterrepräsentiert sind. Und in den USA ist es inzwischen so weit gekommen, dass die NASA, die haben dann auch mal Quoten eingeführt und inzwischen sind sie so, dass sie gar keine Quoten mehr brauchen und trotzdem genug Frauen haben. Aber in Europa und vor allen Dingen in Deutschland sind wir da wirklich noch hinterher. Und es ist eigentlich unverständlich, dass Deutschland hatte jetzt 12, der 12. männliche deutsche Astronaut ist jetzt gerade oben auf der ISS. Es ist wirklich unverständlich, dass da nicht etwas passiert ist, dass eben auch eine deutsche Frau in den Weltraum fliegt.
Das wird sich jetzt hoffentlich bald ändern.
Ja.
Ich habe gelesen, dass Sie ja eigentlich, weil diese Vorbereitungen zur Astronautin, die machen Sie ja nebenberuflich, dass Sie ja eigentlich forschen zu pulsierenden blauen Unterzwergsternen. Was kann man sich denn darunter vorstellen?
Also Unterzwergsterne sind einfach sehr kleine Sterne. Also die Sonne ist zum Beispiel ein Zwergstern. Ein Unterzwergstern ist dementsprechend dann noch kleiner als ein Zwergstern. Also der ist ungefähr so ein Zehntel so groß wie die Sonne. Also wirklich ein sehr kleiner Stern. Der ist blau. Das heißt, der ist sehr, sehr heiß. Also blaues Licht in der Astronomie ist heißer als rötlicheres Licht. und der pulsiert. Also das heißt, der Stern wird dann immer mal wieder heller, immer mal wieder dunkler. Das ist das Pulsierende.
Das heißt, der glitzert dann ganz besonders toll.
Genau, der glitzert ganz toll.
Vielen, vielen Dank, Susanna Randall, für diese Einblicke. Das war ein total tolles Gespräch. Vielen, vielen Dank. Und damit endet diese Echtzeitausgabe zum Thema Glitzer, Glitter und Glamour. Ans Herz legen möchte ich Ihnen an dieser Stelle noch unsere aktuelle Echtzeitserie. In Was ich dir noch sagen wollte, sprechen Hinterbliebene mit Verstorbenen über die Dinge, die sie ihnen zu deren Lebzeiten nicht mehr sagen konnten. Und die Echtzeitserie, die gibt es genau wie die komplette Echtzeit überall dort, wo es Podcasts gibt. Ich bin Katja Bigalke und ich danke für Ihr Interesse. Tschüss und machen Sie es gut.